Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 52. Ausgabe von Raumzeit, wo wir uns heute mal einem Himmelskörper nähern wollen, den wir bisher ganz sträflich ausgelassen haben. Und zwar war hier viel die Rede von Planeten und natürlich auch der Erde im Besonderen im letzten Jahr. Und was so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist, ist die Sonne. Und ja, dann wollen wir sie also genau deswegen auch mal ins Blickfeld schieben. Und das anlässlich einer Mission, die ESA plant, in den nächsten Jahren zu starten. Zur Sonne gemeint ist die Mission Solar Orbiter. Und um darüber zu reden, da muss man natürlich zur ESA fahren, konkret nach Darmstadt zum ESORG, zum Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum. Und da sind wir jetzt auch und ich spreche heute mit Paolo. Paolo Ferri, hallo, willkommen bei Raumzeit.
Guten Tag, vielen Dank.
Du bist hier auch schon eine Weile dabei. Ich weiß gar nicht.
Eine lange Weile. 28 eine Jahre, aber nicht Langeweile.
Ohne Langeweile.
Genau.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass hier keine Langeweile aufkommt. Weiß nicht, was hat dich denn hierher geführt zu dem Thema? Bist du auch so ein Mondlandeopfer?
Ja, natürlich. Ja. Ich bin Kind der 60er Jahre.
Okay.
Bin Ende 59 geboren. Und wie alle Kinder, die sowas in ihrem 9. oder 10. Lebensjahr erlebt haben, war ich so enthusiastisch. Ich wollte natürlich Astronaut werden. Später habe ich immer dieses Ziel im Blick gehalten, habe ich Physik studiert. Und dann quasi per Zufall gab es hier eine Möglichkeit, als Wissenschaftler mitzuarbeiten. Eine sehr alte Mission jetzt, eine Röntgenstrahlungsteleskop, Exosat hieß das, in den 80er Jahren. Mhm. Also 84 bin ich hierher gekommen, frisch aus der Uni. Und dann sehr schnell zu Mission Operations gewechselt und dann immer hier geblieben.
Mhm. Also Mission Operations hier, der Überblick über und die Steuerung vor allem von den ganzen Missionen, die eben aktiv betrieben werden. Aber man ist ja da auch schon früh eingebunden, auch bevor die Raumfahrzeuge das All betreten, dass man dann schon sich vorher drum kümmern muss.
Ja, also die Vorbereitung einer Mission fängt schon an, viele Jahre vor dem Start. Man muss studieren, zum Beispiel die Umlaufbahnen und auch verschiedene Möglichkeiten, die man mit den Satelliten hat, mit der Raketen, wohin kann man kommen, wie stark die Rakete, wie schwer der Satellit und so weiter. Besonders bei interplanetaren Missionen wie Solar Orbiter, also Missionen, die weg von der Erde fliegen, ist diese Phase sehr kompliziert. Mhm. Die Umlaufbahn ist sehr kompliziert, muss man viel berechnen. Also das startet schon. Es kann sogar 10 Jahre vor dem Start sein. Bei Solar Orbiter war das ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir schon in einer heißen Phase angekommen. Die Sonde wird bald gebaut. Die sind in der Entwicklungsphase jetzt. Und wir fangen an, jetzt unsere Bodensysteme zu spezifizieren und später dann Ende des Jahres zu implementieren.
Bevor wir auf die Mission selber kommen, wollte ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, noch mal nachfragen. Also zunächst einmal Missionsplanung und Operations, das hängt ja eng zusammen. Ja. Hatten wir ja auch schon ausführlich mal besprochen im Detail, schon in der zweiten Ausgabe mit Markus Landgraf eine Ausgabe und konkret dann zu Operations mit Michel Denis, beide hier auch aus Darmstadt von der ESA. Ich wollte nochmal kurz zurück auf diese Mondlandung, weil du ja auch so diese lange Perspektive hast. Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, sich das heutzutage noch vorzustellen mit dieser Selbstverständlichkeit, die Raumfahrt mittlerweile hat. Satellitenbilder sieht man tagtäglich. Das ist alles eine Normalität geworden. Das war natürlich vor 40, 50 Jahren noch eine ganz andere Nummer. Wie hast du das erlebt? Also was hat das bewirkt? Und zwar jetzt nicht nur in dir, sondern vielleicht auch so um dich herum.
Also, ja, also zuerst Raumfahrt sieht so vielleicht von außen aus als Normalität geworden, ist es nicht. Es gibt bestimmte Bereiche, die einigermaßen serienmäßig jetzt bearbeitet werden. Sagen wir zum Beispiel Fernmeldesatelliten, sogar Erdbeobachtungssatelliten heutzutage. Es sind Satelliten, die ungefähr alle gleich sind oder die gleiche Zwecke haben. Und da kann man das natürlich nicht mit Flugzeugen vergleichen. Aber eine bestimmte Serienmäßigkeit ist eingetroffen. Mhm. Bei wissenschaftlichen Satelliten oder bemannte Missionen oder so ist diese Pionierszeit noch nicht vorbei. Ich habe das erlebt hier, als ich hierher kam. Es war schon 15 Jahre nach der Mondlandung kam ich hierher und ich habe so gesehen, also mein erster Eindruck war, wenn man bei den Operationen sah, da alles miterlebt ist, wie viele Details muss man einkalkulieren, muss man vorher planen, um etwas im Weltraum zu erreichen, ohne dass Katastrophen praktisch passieren. Und mein erster Eindruck war unglaublich, wie konnte es sein, dass sie zum Mond vor 15 Jahren gelandet sind. Man arbeitet hier mit einer enormen Präzision. Man muss alles einkalkulieren, einplanen. Man muss zwei Fehler vorher denken. Muss ich zwei Fehler überleben, sonst ist meine Mission kaputt. Auch Kleinigkeiten, die schief gehen könnten. Die Raumfahrt ist immer noch das. Eine Kleinigkeit und die Rakete explodiert und die Lageregelung funktioniert nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle, ich verliere das Signal. Unser Albtraum hier im Kontrollzentrum ist, das Signal zu verlieren. Mhm. Und Kleinigkeiten können das verursachen. Man muss immer vorbereitet sein. Und das,
Routine, man merkt ja auch, es passiert auch noch. Also gerade in den letzten Jahren gab es wieder einige ganz schmerzliche Verluste, besonders absolut. Die Russen waren jetzt von gleich mehreren Schicksalsschlägen absolut. Betroffen.
Absolut.
Wobei bei der ESA lief es ganz gut eigentlich zuletzt, ne?
Ja, also unsere Erfahrung hat uns viel unterrichtet praktisch. Wir haben viel gelernt, dass man, ja, wie gesagt, einige Regeln folgen muss, also sehr strikt folgen muss. In dem Fall von diesen leider diese Mission Phobos Grund von der Russen, die am Start praktisch fehlgeschlagen ist, da waren viele Sachen sind praktisch zusammengekommen, eine lange Zeit ohne Kontakt mit dem Boden geplant und ein Fehler, dass während diese Blackout-Phase passiert ist, weniger Redundanz, also viele Grundregeln, die ein bisschen leichtsinnig nicht respektiert wurden.
Und schon wird es bestraft.
Und dann wird es bestraft. Also, wie gesagt, unser Business ist noch sehr, sehr kompliziert. Man muss aufpassen.
Ja, umso mehr ist man jetzt dazu angehalten, gerade bei einer Mission zur Sonne nachzudenken. Sonnenmissionen sind ja nicht besonders häufig. Es gibt ein paar, auch ein paar aktive.
Ja.
Was muss man da im Wesentlichen erwähnen? Was ist so die Geschichte der Sonnenmission?
Die Geschichte der Sonnenmission ist zuerst, da die Sonne relativ leicht zu beobachten ist, von Ferne. Mhm. Das können wir jeden Tag, also nicht so häufig in Deutschland, aber irgendwann in bestimmten Jahreszeiten schon.
Ja.
Die meisten Sonnenmissionen beobachten sie die Sonne von der Ferne. Also zum Beispiel von der Erde-Umlaufbahn oder neulich in den letzten 10, 20 Jahren Missionen, die in einem bestimmten Punkt relativ nah an die Erde und 1,5 Millionen Kilometer von der Erde. Es ist das heißt Lagrange-Punkt. Mhm. Es ist ein Equilibrium-Punkt zwischen Erde und Sonne. Da kann man sehr gut Sonnenmissionen platzieren.
Die haben also da, wo sich die Anziehungskraft von Sonne und Erde quasi aufhebt und
genau.
Das Raumfahrzeug dann eben mal parallel mit der Erde mitführt, ohne sich kontrollieren zu müssen.
Genau. Eigentlich ist es ein bisschen mehr kompliziert, aber ja, es ist genauso. Das ist sehr, sehr, sehr gut vereinfacht. Mhm. Diese Missionen sind noch enorm weit weg von der Sonne. Also die Erde ist ungefähr 150 Millionen Kilometer. Da ist man 148,5 Millionen Kilometer weit weg von der Sonne. Also die sind immer noch da.
Ja.
Das ist die Geschichte der Sonnenmission. Zum Beispiel heutzutage sind zwei sehr interessante Satelliten der NASA, Stereo heißen die. Die beobachten die Sonne gleichzeitig aus zwei verschiedenen Winkeln. Deswegen Stereo, wie unsere Augen. Ja? Und also fantastische Mission und sehr erfolgreich. Aber die sind immer noch in einer Entfernung wie die Erde, ungefähr 150 Millionen Kilometer. Auch praktisch auf der Erde Umlaufbahn. Ein bisschen vorne, ein bisschen hinten. Aber da sind die. Die Missionen, die nah an die Sonne geflogen sind, sind sehr selten. Es gab eine Mission Mariner 10 in den 70er Jahren, die eigentlich als Ziel eine Flyby, also Vorbeiflug von Merkur hatte. Und sie hat das eigentlich gemacht und erfolgreich gemacht. Die flog relativ nah an die Sonne. Wir haben BepiColombo jetzt geplant und Solar Orbiter. Also die sind, die Neuigkeit von Missionen wie Solar Orbiter ist, okay, man geht dahin. Wir fliegen dahin. Die NASA auch plant jetzt ein paar Missionen, die in den nächsten Jahren starten werden, die auch dieses Ziel haben. Ein sehr naher Vorbeiflug.
In Raumzeit 43 hatten wir auch genau diese Mission BepiColombo schon mal hier in Augenschein genommen, ein Gespräch mit Elsa Montagnon. Ihres Zeichens da Spacecraft Operations Manager, und da kam, also schon der Name der Mission ist ja schon ein Hinweis auf die Komplexität eines solchen Anflugs gewesen, da BepiColombo ja der Spitzname war von Giuseppe Colombo, der seinerzeit überhaupt erstmal herausgefunden hat, wie man da überhaupt hinkommt, also zum Merkur in dem Fall, weil das fand ich dann auch ein sehr schönes, einen sehr schönen Vergleich, als ich dann im Nachgang auch über den Merkur nochmal gesprochen habe mit Tilman Spohn vom DLR, der das so verglich mit, man muss so eine Murmel in einer Schüssel anschieben und dann in einer kleinen Lücke irgendwo in dieser Schüssel landen und da einfach den richtigen Weg zu finden, um überhaupt zum Merkur zu gelangen. Dazu kommt natürlich dann noch generell das Problem der Sonne, also nicht nur mit ihrer Anziehungskraft, sondern natürlich auch Hitze etc. Also das ist doch schon ein sehr komplexes Manöver, um da überhaupt erst hinzukommen,
also
oder?
Hinzukommen, wie du gesagt hast, das Problem ist die enorme Anziehungskraft der Sonne. Also was macht man hier? Man verlangsamt den Satelliten praktisch mit der Rakete, praktisch man schießt gegen die Richtung der Erde, also die Erde natürlich ist sehr schnell rotiert, also bewegt sich sehr, sehr schnell um die Sonne, ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde. Man muss diese Geschwindigkeit der Sonde, des Satelliten, reduzieren. Also die Rakete.
Schon beim Start. Das heißt, man startet in eine andere Richtung als sonst.
Genau. Man startet, um praktisch unsere orbitale Geschwindigkeit, oder diese 30 Kilometer pro Sekunde, zu verlangsamen. Da fällt man an, praktisch Richtung Sonne zu fliegen. Also praktisch man fällt
zur Sonne.
Aber da wird die Sonde unglaublich schnell, also praktisch beschleunigt von dieser Anziehungskraft. Mhm. Und da muss man natürlich diese Geschwindigkeit, wenn man an einem bestimmten Planeten kommen will und dann bei dem Planeten bleiben will, muss man das verlangsamen, damit dann die Anziehungskraft des kleinen Planeten wie Merkur oder Venus reicht, um die Sonne zu sich zu halten.
Also ein bisschen so, als ob man vom Hochhaus springt und man möchte auch unten aufkommen, aber zwischendurch muss man sich immer wieder an irgendwelchen Seilen festhalten.
Genau, und zu verlangsamen. Aha. Genau. Also das ist die erste Schwierigkeit. Und deswegen brauchen diese Missionen diese Flybys, das heißt, oder Swingbys, besser gesagt, Das sind, auf Deutsch weiß ich nicht, wie das heißt.
Wahrscheinlich. Auf Deutsch heißt das auch Swing-by, weil das
genau.
ist nun mal
also
der
Neudeutsch,
Begriff.
Ne? Ja. Genau. Also Swing-by heißt, man kommt, man fliegt in der Nähe eines Planeten und man benutzt die Schwerkraft des Planeten, um ein bisschen von unserer enormen orbitalen Energie weg von der Sonne zu
reduzieren.
Ja,
halt,
zu reduzieren. Ja. Normalerweise, wenn man Richtung Mars oder Jupiter oder so, da braucht man mehr Beschleunigung, mehr Energie. Man benutzt diesen Swing-by, um zu beschleunigen. Wenn man das richtig macht, Richtung Sonne, man benutzt Venus oder Merkur, um die Sonne zu verlangsamen. Man verliert Energie und am Ende ist man in diese niedrige Umlaufbahn. Und da hat man in dem Fall von Solar Orbiter oder Bepi Colombo das Ziel erreicht.
Mhm. Erste Schwierigkeit. Wo muss man denn überall den Swing-by machen? Jetzt bei allen Planeten, die so auf dem Weg liegen? Ich meine, so viel sind es ja nicht. Es ist ja eigentlich nur die Venus
Und
der Merkur oder ist es nur die Venus?
Die Messenger zum Beispiel, eine NASA-Mission, die im Moment um den Merkur fliegt, die erste Mission, die eigentlich in Umlaufbahn, in eine geschlossene Umlaufbahn um den Merkur geflogen ist, und ist noch da, hat beides, zuerst Venus und auch Merkur benutzt. Mhm. Also ich glaube, die sind dreimal vorbei am Merkur geflogen, um zu verlangsamen. Und am Ende hatten sie die richtige Geschwindigkeit, um in Umlaufbahn zu kommen. Mhm. Der Bepi Colombo wird das auch tun. Also zuerst die Erde. Dann, also ein Jahr später, kommt dann die Venus. Und dann, ich glaube, das ist abhängig von Start, von der Mission, dass wir planen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber normalerweise mindestens drei, maximal habe ich gesehen, fünfmal benutzt man Merkur, also ein Swing-by in der Nähe von Merkur, um zu verlangsamen bei Bepi Colombo. Solar Orbiter geht nicht zu Merkur, aber so nah an die Sonne wie Merkur, aber auf eine andere Umlaufbahn. Wir werden nur die Erde und Venus benutzen.
Mhm. So, das ist also das eigentliche Ziel. Man möchte jetzt ran an die Sonne. Heißt das, dass das dann die sonnennächste Mission ist überhaupt? Also, oder gab es schon mal andere, die sich ähnlich nah rangewagt haben?
Ich glaube, da der Messenger und der Mariner, also ich weiß das nicht genau, aber ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die am nächsten an die Sonne fliegen werden, weil es gibt schon zwei amerikanische Missionen, die ja zu Merkur waren. Wir werden in Entfernung, minimale Entfernungen von der Sonne, die vergleichbar sind mit Merkur. Also ich glaube, wir sind in dem gleichen Bereich, aber nicht unbedingt die...
Aber die Ersten, die sich dann um die Sonne dreht.
Genau, das ist die Neuigkeit. Das ist die Neuigkeit, dass wir praktisch so nah an die Sonne kommen, mindestens ein Teil unserer Umlaufbahn. Am Ende unsere Zielumlaufbahn wird zwischen Entfernungen von Merkur bis Entfernungen von Venus fliegen. Also eine Umlaufbahn,
also eine Ellipse.
Elliptische Umlaufbahn, die ungefähr zwischen 0,3 astronomische Units, Einheiten, das heißt 0,3 ist 150 Millionen durch 30.
Ja, also der Abstand zur Erde sozusagen.
Genau, genau. Also ungefähr die 50 Millionen Kilometer. Und dann maximale Entfernung wird die von Venus. Also Venus ist ungefähr 100 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Mhm. Also wir fliegen diese elliptische Umlaufbahn. Und,
also ein Drittel bis zwei Drittel des Erdabstandes
genau,
sozusagen.
Genau, genau. Und wenn wir nah an der Sonne sind, sind wir so schnell, dass wir praktisch fast so schnell wie die Sonnenoberfläche rotieren werden. Also wir werden praktisch wie ein geostationären Satelliten über die Erde immer die gleiche Fläche über eine bestimmte Zeit beobachten können. Das ist sehr, sehr wichtig. Man ist nah, man kann Nahaufnahmen nehmen, aber auch über eine bestimmte Zeit immer die gleiche Fläche beobachten. Und da sieht man natürlich, die Sonnenoberfläche ist sehr aktiv, sehr beweglich. Und das ist eigentlich eine der schwierigsten Neuigkeiten der Mission, aber auch der schwierigsten Sachen zu verwirklichen, auch von der Operationsseite.
Sonnenrotation ist ja sowas wie 25, 26 Tage ungefähr. Das heißt, das ist so, die Sonne selbst dreht sich um sich selbst so in etwas weniger als 4 Wochen. So.
Ja.
Und das heißt dann, dass dann sozusagen auch, dass der Solar Orbiter dann so quasi die Hälfte davon, also ungefähr so 2 Wochen, relativ nah ist und darüber sozusagen über einem bestimmten Punkt ist. Aber wenn er dann wiederkommt, dann ist er immer wieder an einem anderen Punkt.
Natürlich.
Das heißt, man kann sukzessive...
Diese Umlaufbahn dauert 6 Monate.
Ja.
Also alle 6 Monate kommen wir 2 bis 3 Wochen in diesen Bereich, wo wir diese Nahaufnahmen nehmen können.
Ah ja.
Ja.
Puh. Und dann wird es ganz schön heiß.
Das wird heiß, weil, aber vielleicht ist das ein bisschen zu detailliert für diese Besprechung, aber für uns sehr, sehr schwierig in den Operationen ist, also diese Sonde ist in dem Fall ist hunderte Millionen Kilometer, also sagen wir ungefähr im besten Fall 100 Millionen Kilometer weg. Und wir können nicht in Echtzeit mit dieser Sonde operieren. Wir müssen alles vorher planen, die Kommandos hochschicken und dann warten und dann die Daten.
Also das Licht braucht ja 6 Minuten bis zur Erde.
Schon das Licht, also schon diese zwei Reisen des Lichtsignals ist eine Viertelstunde fast und das ist schon sehr unpraktisch. Aber alles muss natürlich sehr genau kalkuliert und präpariert, vorbereitet zuerst werden. Das heißt, in dieser Phase, die Wissenschaftler wollen einen bestimmten Punkt auf der Oberfläche verfolgen. Und dieses Punkt, also die müssen schon eine Vorhersage der Bewegung dieses Punkts, weil wenn wir sagen, die Oberfläche rotiert in 3-4 Wochen, ist nur eine durchschnittliche Rotation. Die Oberfläche der Sonne ist nicht wie auf der Erde, da ist es eine Gas und Plasma Umgebung, die unglaublich kompliziert ist, unglaublich aktiv ist und dynamisch. Ja? Also ein bestimmter Punkt, eine bestimmte Feature heißt das, also zum Beispiel ein Magnetfeld, das rauskommt oder eine Sonnenflecke zum Beispiel. Die wollen das beobachten. Die wissen ungefähr, wie schnell sie sich bewegt und in welche Richtung, aber nicht genau. Das muss vorhergesagt werden. Und wir müssen die Lageregelung unseres Satelliten so programmieren, dass er diese Vorhersage verfolgt. Aber die Vorhersage ist nicht genau. Also praktisch alle 12 bis 24 Stunden müssen wir das
wieder
programmieren und korrigieren. Und wir wissen es nicht. Also wir können das nicht selbst korrigieren. Wir müssen die Wissenschaftler reinholen in diesen Prozess. Das heißt, das Prozess ist Kommandos hochschicken, Bilder nehmen, Daten zurücknehmen, zu den Wissenschaftlern schicken. Die Wissenschaftler schauen sich die Bilder, erkennen, wo ist eigentlich ihre interessante
wo ist das Feature?
Zone, Feature. Und dann neue Vorhersage zu uns, die Daten schicken. Wir planen die neue Lageregelung, hoch zum Satelliten schicken und so weiter. Dieses Prozess muss einen Tag nehmen. Wir verhandeln im Moment. Ende Januar, eigentlich nächste Woche, haben wir eine sehr wichtige Besprechung mit den Wissenschaftlern, wo wir praktisch sagen, okay, Leute, ihr möchtet dieses Prozess so schnell wie möglich haben. Wir können das maximal so schnell machen. Können wir jetzt Ideen oder bestimmte Prozesse besser entwickeln, damit ihr schnell zu uns kommt oder wir schneller reagieren kommen? Sehr kompliziert. Im Moment sind wir noch nicht da. Wir haben eine ideelle Reaktionszeit von 3 Tagen, also end-to-end, dieses Prozess. Sie wollen einen Tag, wir müssen jetzt verhandeln. Es ist keine kommerzielle oder politische Verhandlung, es ist eine technische und wissenschaftliche Verhandlung. Also
sehr faszinierend. Ist auch ein ganz neuer Prozess, weil das ist ja bei anderen Missionen
für uns ist total neu. Nein, für uns ist total neu.
Für die Wissenschaftler ja auch.
für die Wissenschaftler besonders, ja, sie sind da, sie sind so daran gewöhnt, ihre Daten zu kriegen und dann vielleicht eine PhD-Arbeit da zu starten, ja, und am Ende kommen die Ergebnisse. Ja. Hier muss man natürlich keine PhD-Arbeit in einem Tag machen, aber die müssen lernen, die wichtigen Ergebnisse, was wir brauchen, um die neue Lageregelung zu programmieren, schnell zu liefern. In einem Tag oder in 12 Stunden oder so. Das Prozess ist ganz neu für uns. Es ist die Herausforderung von Solar Orbiter. Sonst ist die Mission für uns relativ normal, sagen wir. Es ist eine normale interplanetare Mission mit den normalen Herausforderungen, die wir schon, sagen wir, als
so normal, wie sowas sein kann.
Wie es sein kann, ja, ja, ja.
Weil das hast du ja vorhin schon gesagt, so das mit den Wettersatelliten nicht, ja, und so weiter, daran haben wir uns gewöhnt. Ja. Aber die Fernerkundung ist ja eigentlich immer wieder was Neues.
Ja, man kann so sagen, in Europa bis jetzt, in den letzten 10 Jahren, sind 3 interplanetare Satelliten gestartet worden. Es sind unsere, die werden alle hier von ESO kontrolliert. Es ist, sagen wir, in meinem Bereich sind 50 Leute, die sich damit beschäftigen, das sind die einzigen, die wissen, was das bedeutet, in Europa interplanetare Missionen zu fliegen. Und wenn wir sagen, es ist normal, das heißt, wir haben das 3-mal gemacht. Ja? Es ist nicht, also, da sieht man den Unterschied mit Fernmeldesatelliten oder meteorologische oder Erdbeobachtungssatelliten. Das sind ganze Reihen. Ja? Ja. Ich weiß nicht, die Astra in Luxemburg vielleicht betreibt 30 Satelliten, ich weiß nicht. Aber hier haben wir in 10 Jahren 3 Sonden gestartet. Und da fühlen wir uns als Superexperte. Wir sind die Superexperten in Europa, aber es ist immer noch begrenzt. Ja? Und da draußen ist so viel zu lernen und so viele Überraschungen auch ja, das ist alles, was wir haben. Ja?
Wie weit ist denn überhaupt die Sonnenforschung? Also es gibt ja bestimmte Objekte, die sind unter besonderer Beobachtung. Also beim Mars merkt man das jetzt gerade besonders. Alle 2 Jahre gibt es ja immer die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Und es vergeht eigentlich kein Slot, wo nicht auch wirklich eine Mission, wenn nicht gleich sogar mehrere, gestartet werden von der ESA, von der NASA. Und wie wir ja zuletzt auch gesehen haben, mit einigen Erfolg, auch wenn gerade die Mars-Missionen, wie wir auch schon eben gerade angedeutet haben, auch immer von besonderem Pech verfolgt sind. Aber es sind halt so viele, dass da eben sich die Wissenschaft auch wirklich drauf konzentriert. Und natürlich auch Venus und die anderen Planeten sind unter permanenter Beobachtung. Die Sonne ist natürlich auch unter permanenter Beobachtung, weil sie ja sowieso immer so gut zu sehen ist. Aber was verspricht man sich denn jetzt an wissenschaftlichem Durchbruch und was sind sozusagen so die wirklich großen Erkenntnisbereiche, wo man so hin will mit dieser Solar Orbiter Mission? Warum muss man jetzt so nah ran? Warum kann man nicht auch in größerem Abstand drumherum fliegen?
Also zuerst muss man sagen, es ist weniger vergleichbar die Forschung zur Sonne mit der Forschung der Planeten. Die Sonne war immer so, seit Jahrhunderte geforscht. Das kann man sehr gut von der Erde beobachten. Man kann die Corona durch Sonnenfinsternisse schon sehr gut untersuchen. Also es gab schon eine Menge Daten über die Sonne vor der Satellitenära. Mit den Planeten kannte man kaum was. Ja, es waren kleine Bilder von Teleskopen und die Satelliten haben eine Revolution praktisch hervorgebracht, als sie in der Nähe der Planeten geflogen sind. Zweitens will ich sagen, sehr wichtig in der Sonnenforschung ist nicht nur dahin zu fliegen, sondern aus bestimmten Sichtpunkte und Entfernungen und Bereiche gleichzeitig zu messen. Man hat das gelernt, also die Beziehungen zwischen Sonne und Erde sind viel tiefer und viel komplizierter, als man vor der Satellitenära gedacht hatte. Es ist nicht nur diese entferne Stern, diese sehr weite Stern, 150 Millionen Kilometer, die praktisch Strahlung, elektromagnetische Strahlung zu uns schickt, dieses Magnetfeld, das von der Sonne rauskommt, ist sehr, sehr eng verbunden mit dem Magnetfeld der Erde. Und die Störungen oder die Dynamik des Magnetfeldes der Sonne verursacht sehr komplexe Prozesse in unserer Magnetosphäre und man denkt heute auch in der niedrigen
Atmosphäre.
Ja? Also die Stratosphäre oder so. Das heißt, wichtig ist nicht nur dahin zu fliegen, wie bei einem Planeten. Praktisch bei einem Planeten ist es die Gleichung ist, je näher, desto besser. Ja? Wenn ich landen kann, ist sogar besser. Das ist sehr einfach. Bei der Sonne ist wichtiger, bestimmte Sonden, zum Beispiel Sonden um die Erde, die das Magnetfeld der Erde messen können oder unter Beobachtung halten können, Sonden, die permanent die ganze Sonne beobachten, die ganze Dynamik der Corona, der von diesem enormen Stern, es ist ein 1,5 Millionen Kilometer groß, ja, also es ist etwas enorm. Also von der Ferne ist auch wichtig, man sieht das Ganze. Mhm. Und Sonden, die in der Nähe sind und die punktuelle Hochauflösungen, Beobachtungen machen können. Diese Beziehung von verschiedenen Sichtpunkten, also auch zum Beispiel Sonden, die über die Sonne und unter die Sonne fliegen. Das klingt ein bisschen komisch, aber alle Sonden, mit Ausnahme von einer europäischen Sonde der 90er Jahre, Ulysses, haben die Sonne nur, und natürlich alle Teleskope von der Erde, haben die Sonne nur von der Seite beobachtet. Alle Planeten.
Von der Schicht, wo die Planeten sind, ja.
Ja, die ekliptische Ebene, sagen wir die Seite. Also wir sehen immer, die Sonne dreht sich, aber die dreht sich in eine Richtung und wir sehen immer diese Seite, die äquatorielle
Ansicht. Ja, Ansicht, und das heißt,
die Polen sind relativ wenig bekannt.
Ja.
In einem Magnetfeld sind die Pole natürlich sehr wichtig, wie bei der Erde. Nur einmal in der Geschichte der Raumfahrt ist jemand, und in der Geschichte der Menschheit, ist jemand über die Sonne und unter die Sonne geflogen. Das war die Ulysses. Sechsmal, glaube ich, haben wir das gemacht. Mhm. 20 Jahre lang hat Ulysses, nee, es war nicht sechsmal. Ich glaube, die Umlaufbahn dauerte 6 Jahre. Das heißt, mindestens 3-mal um die Sonne ist sie geflogen. Und wie gesagt, das hat so viel gebracht, obwohl die Sonde sehr weit weg über die Sonne war, also weiter weg als die Erde. Mhm. Aber diese Aussicht von oben und von unten war einmalig. Und die Messungen gleichzeitig mit den Erdteleskopen und mit den normalen Satelliten waren so unschätzbar, die Daten, die gemessen wurden.
Auf welcher Bahn wird denn der Solar Orbiter um die Sonne herum orbiten? Auch wieder in der normalen Ekliptik?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Besonderheit der Mission. Ich habe vorher die Swingbys erwähnt, um dahin zu kommen.
Ja.
Aber was wir machen werden, ist, während der Wissenschaftsphase werden wir weitere Swingbys von der Venus machen. Und wir benutzen die Venus nicht, um die Sonde zu beschleunigen oder zu verlangsamen, sondern um die Neigung der Umlaufbahn um die Sonne zu ändern. Mhm. Und wir werden diese mit alle 1,5 Jahren praktisch können wir eigentlich auch öfter. Also wenn wir in der Nähe der Venus kommen, können wir ein Swingby machen und unsere Neigung ändern und wir kommen bis zu, ich glaube, 35 Grad Nord auf der ekliptischen Ebene. Mhm. Also wir ändern die Neigung von 35 Grad. Mhm. Und man könnte das weitermachen. Im Moment ist die Mission, im Prinzip kann die Mission viel länger dauern. Im Moment ist die Mission so geplant, dass wir das so.
Das heißt, über die Zeit gewinnt man sozusagen immer wieder eine andere Perspektive
genau,
und kann das immer wieder anschauen. Und durch diese große Ellipse hat man ja auch noch einen anderen Vorteil, wie ich vermute. Also wir könnten ja auch gleich noch mal ein bisschen auf die Instrumente zu sprechen kommen, aber ich nehme mal an, das Magnetfeld dürfte ja auch im Mittelpunkt stehen.
Ja.
Und gerade das wird sich ja besonders dann gut messen lassen, wenn man sozusagen es aus unterschiedlichen Abständen verfolgt.
Natürlich,
und das dann eben auch rundrum, sodass man dann im Idealfall so eine komplette Karte hat, sofern sowas schon bei so einem wabernden Objekt überhaupt möglich ist. Ich weiß gar nicht,
ja,
inwiefern also, man da irgendwas als stabil ansehen kann.
Genau, Karte kann man, obwohl natürlich als Vergleich ist natürlich richtig, dann über eine Karte kann man nicht sprechen, weil die Sonne so dynamisch ist, aber über bestimmte Phasen der Sonne und auch Gebiete des Sonnenwindes und der Corona kann man natürlich dann sich eine globale ein Modell bauen, das sich bewegt. Auch die Dynamik dieses Modells kann man das reinbauen. Es ist keine statische Karte, sondern ein dynamisches Modell.
Die Sonne also ist ja auch ein, also klar, ein sehr dynamisches Objekt. Unter anderem gibt es ja überhaupt so die Gesamtsonnenaktivität schwankt ja über die Zeit. Es gibt immer wieder die aktiveren Phasen, es gibt die schwächeren Phasen. Derzeit sind wir, glaube ich, in einer schwächeren Phase, die auch, wenn ich das richtig erinnere, relativ lange andauert.
Ja,
das heißt, die Erwartungen, die man bisher hatte, bestätigen sich gerade nur sehr eingeschränkt. Ist das auch so etwas, wo man sich einen Erkenntnisgewinn verspricht?
Sicher. Also ich bin kein Sonnenwissenschaftler, aber bestimmt diese schwache Phase und diese lange Phase der schwache Phase, die Länge dieser schwache Phase, hat viele Wissenschaftler überrascht. Ja, und zum Punkt, dass heute man fragt sich, ja, was passiert in der nächsten Zyklus? Ja, bis jetzt hat man diesen 11-Jahre-Zyklus so als Selbstverständlichkeit betrachtet. Niemand weiß genau, woher das kommt, aber es ist einfach so. Ja, und man will natürlich verstehen, warum dieser Zyklus, warum gerade 11 Jahre. Aber jetzt sieht man einen Zyklus, das ganz anders ist. Und man hat in der Geschichte der Erde, wenn man geologisch untersucht und auch meteorologische Untersuchungen, zum Beispiel in dem Packeis oder so, kann man schon erkennen, dass dieser Zyklus nicht so regelmäßig war. Also mit eine der Ziele der Sonnenwissenschaft ist natürlich zu verstehen, was ist dieser Zyklus, wie entwickelt sich das und besonders, was für Einflüsse hat diese Sonnenzyklus auf die Erde.
Hm. Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die Instrumentierung von Solar Orbiter zu sprechen kommen. Das ist ja eigentlich immer so das Spannende. Also hinfliegen ist das eine, so, aber wenn man dann vor Ort ist und ich nehme mal an, hier wird es ganz klassisch auch so eine Kalibrierungsphase geben bei der Ankunft oder vielleicht auch vorher schon. Irgendwann ist dann alles betriebsbereit und man will dann eben auch Daten haben. Was erzeugt denn alles Daten auf dem Solar Orbiter?
Also wir haben so viele Instrumente wie möglich. Ich glaube, bei Solar Orbiter sind 10 Instrumente. Was wichtig ist, ist, dass die in 2 Familien geteilt sind. Und die sind auch sehr wichtig und ich werde jetzt erklären, diese Teilung ist sehr, sehr wichtig. Das sind zwei Welten praktisch, von Wissenschaft, aber auch von der Operation, also Missionsbetrieb auch sehr eine wichtige Unterschied. Die In-Situ-Instrumente sind die ersten, die eingeschaltet werden. Das heißt, In-Situ, die messen etwas, das in der Umgebung der Sonde ist. Mhm. Magnetfelder, Partikel, die von der Sonne kommen, energetische Partikel natürlich. Und das kann man schon während der Reise machen. Das heißt, diese Instrumente funktionieren praktisch vom Start. Also nicht genau vom Start, wie bei allen anderen wissenschaftlichen Missionen. Wir starten, wir testen zuerst ein paar Tage alle Systeme, dann schalten wir langsam an die Instrumente, die dann operiert werden müssen. Ein paar Kalibrationen, ein paar Tests und dann können die losgehen und also wissenschaftliche Daten werden voraussichtlich 4 bis 6 Wochen nach dem Start schon geliefert werden von diesen Instrumenten.
Okay.
Die andere Familie ist, was wir Remote Sensing Instrumente nennen, das sind praktisch Kameras. Also die machen Bilder in verschiedenen Wellenlängen, in verschiedenen Bereichen, UV und optisch und
Röntgenstrahlung
sogar.
Ja.
Also die natürlich sind mehr gedacht für die kleinere Entfernungen, also Bilder von der Erde-Umlaufbahn, besser gemacht von anderen Satelliten, die viel schwerere und größere Instrumente an Bord haben. Unsere kleinen und relativ leichte Instrumente sind so gedacht, um weit weg zu kommen, weit weg zu fliegen. Und die werden funktionieren nur in der späteren Phase und nur in bestimmten Bereichen, wo zum Beispiel wir haben schon erklärt, wo wir nah an der Sonne sind und gleichzeitig mit der Sonne rotieren können, da werden wir die Remote-Sensing-Instrumente einsetzen. Während der Reise, wir werden die auch manchmal prüfen, ob die noch in Ordnung sind, ein paar Kalibrationen durchführen, aber ihre Arbeit fängt an erst 3 bis 4 Jahre nach dem Start, wo wir wirklich in unsere neue zweite Phase der Mission sind. Also wir haben bestimmte Zeitfenster, wo wir in der Nähe der Sonne sind.
Aber dieses Remote Sensing wird dann aber auch schon durchgehend über die gesamte Ellipse in der abschließenden Umlaufbahn durchgeführt oder auch immer nur, wenn man in der Nähe ist?
Im Prinzip könnte man. Das Problem, und das ist noch eine Schwierigkeit, ist, dass diese Instrumente eine enorme Menge Daten liefern. Also ich rede jetzt von Terabytes,
ja.
Und oder liefern können. Da wir so weit weg von der Erde fliegen, haben wir sehr, sehr schmale
Bandbreiten.
Mhm. Schmale Bandbreiten. Das heißt, unsere Sonnenwissenschaftler sind so daran gewöhnt, in der Nähe der Erde zu fliegen, zum Beispiel auf SOHO, 1,5 Millionen Kilometer weg, Sonde immer da mit einer Antenne gerichtet auf die Erde. Sie können sehr einfach Instrumente fliegen, die enorme Datenmengen zurückschicken. Die gleichen Wissenschaftler jetzt bauen Instrumente für Solar Orbiter und die im Prinzip möchten die gleiche Datenmengen kriegen. Die können das vergessen. Aber die Instrumente produzieren diese Datenmengen. Das heißt, wir werden die nur in bestimmten interessante Bereiche, 2-3 Wochen lang. Ich glaube, wir planen ungefähr 2-mal in der Umlaufbahn, 2 oder 3-mal 2 Wochen Periode, wo wir Daten sammeln. Mhm. Und dann in diese 6 Monate Umlaufbahn, dann benutzen wir die Zeit, um die Daten zurückzuschicken zur Erde. Also alles wird gesammelt in einem Onboard Memory, also ein Speicher von nicht viel, ja. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ein paar hunderte Gigabytes.
Das ist ja schon eine Menge im Vergleich zu Missionen, aber wie sie vor 10, 20 Jahren geflogen sind.
Sicher. Aber diese Instrumente könnten im Prinzip diese Speicher in einem Tag schon füllen.
Ja. Geht man dann nicht schon dazu über, dann vor Ort, also auf dem Gerät selber eine Auslese zu machen? Wäre das möglich?
Das wird auch passiert. Also Auslese ist vielleicht, ja. Zum Beispiel habe ich vorher dieses schnelle Prozess erklärt. Eine der Lösungen ist, die machen Thumbnails. Wir sind daran gewöhnt in Webbereich. Also kleine Bilder, kleine Samples, ja, kleine Bilder, die wichtigste Daten liefern, um zu sehen, wo ist diese Feature, aber nicht die ganze Wissenschaft. Die programmieren diese Thumbnails, schicken die Thumbnails runter und dann können wir dann das Ganze programmieren und dann werden die echten großen Bilder gemacht in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Also das wird gemacht. Ein anderer Bereich, das on board gemacht wird, ist natürlich Komprimierung, Datenkomprimierung. Mhm. Das ist wirklich normale Algorithmen, die auch auf der Erde benutzt werden. Die können viel Speicherplatz sparen und das wird gemacht. Aber mehr als das ist schwierig jetzt an Bord. Also wir haben noch keine elektronische Wissenschaftler, die an Bord sitzen und sagen, oh, das ist wichtig, das ist
ja
schön.
Das ist knifflig. Eigentlich bräuchte man so Datenhubs im All, ja, die so auf kürzerer Strecke höhere Übertragungsraten immer wieder für alle Missionen bereitstellen können. Ja. Aber dafür gibt es dann einfach zu wenig Missionen. Ne?
Zu wenig Missionen. Ja, und wie gesagt, die Entfernung ist immer noch das Problem. Ja. Am Ende auch diese Datenhubs brauchen große Antenne, brauchen viel Energie. Und das ist schwierig. Ja. Was natürlich, aber das ist nicht nur ein Problem für Solar Orbiter. Es ist besonders schwierig für Solar Orbiter, aber auch für andere interplanetare Missionen. Heutzutage die Instrumente können viel mehr tun, als wir uns leisten können in Data, in Bandbreite. Ja.
Ja.
Natürlich versucht man unsere Ingenieure auch hier in ESOC oder die Entwickler von Satellitensystemen versuchen jetzt in anderen Wellenlängenbereich zu gehen. Zuerst, im Moment arbeiten wir in dem Mikrowellenbereich. Wir sind schon bei interplanetaren Missionen von der S-Band, das ist ungefähr 2 Gigahertz, schon im Bereich 6 bis 8 Gigahertz gegangen. Das ist die X-Band. Und jetzt werden Missionen gestartet. Stereo ist eine davon und BepiColombo wird das haben, die schon Ka-Band, also Ka-Band haben an Bord. Und Ka-Band ist schon im Bereich 20 bis 30 Gigahertz. Sind noch Mikrowellen, Ka-A? Aber je
40 Gigahertz ist das so.
Bis 40. Mhm. Okay, das. Ich glaube, wir benutzen 26, 30. Okay, es ist relativ eine große Bandbreite. Aber die wichtig ist, dass je höher die Frequenz,
umso mehr Daten
transportiert werden können.
Aber umso schwieriger ist es auch, das zu empfangen.
Genau, dass die Genauigkeit der Ausrichtung ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Da ein Bruchteil von einem Grad entfernt, also Fehler, dann verliert man das Signal. Und dazu in der Atmosphäre, die wenn es regnet oder sogar wenn eine Wolke dazwischen kommt, kann diese Ö-Datenübertragung so stören. Also diese Ka-Band haben wir wenig Erfahrung, kaum. Wir hatten eine Mission zum Mond in 2000, Anfang des Jahrhundert probiert mit KA, aber viel Erfahrung haben wir nicht. Aber das ist schwierig. Ja.
Gibt es denn da ein Fallback, dass wenn man feststellt, dass es irgendwie mit KA-Band zu viele Probleme gibt, dass man dann umsteigen kann auch auf das X-Band oder gibt es
also, das eine? Ja, BepiColombo fliegt mit beide X-Band und KA-Band zum Merkur und wir sind schon, also wir haben alles geplant, damit praktisch die ganze Mission, also das minimale Ziel wird mit X-Band erreicht von BepiColombo, aber natürlich mit KA können wir 3 bis 4 Mal mehr Daten zurückbringen und das werden wir tun. Ja.
Mhm.
Ich wollte noch erwähnen, in diesem Bereich, unsere Kollegen im anderen Gebäude, die Engineering, Ground Station Engineering Leute, die denken schon voraus in optische Data Links. Ja? Also man kann, also optisch natürlich ist auch elektromagnetische Strahlung, aber in sehr hoher Frequenz. Ja? Und da kann man eine enorme Menge Daten.
Also quasi lasergestützte Datenübertragung.
Das wird schon in der Nähe der Erde gemacht. Mhm. Auch besonders, es gibt Inter-Satellite Links, also Verbindungen mit Laserkommunikation zwischen 2 Satelliten. Das funktioniert ganz gut.
Mhm.
Interplanetarisch ist noch nicht gemacht worden, aber man kann das im Prinzip tun.
Ja. Aber müsste man dann nicht die Empfangsstationen auch bei uns im Orbit vorhalten?
Man hat das gleiche Problem wie KA. Eine Wolke und dann ist das Signal vorbei. Bei KA ist nur eine Störung. Also ja, Teleskope in hohen Bereiche wie Chile oder so, in den Bergen oder so, sind natürlich eine Lösung. Ja,
ja oder
auf Teneriffa.
Wäre es auch eine Option, etwas im Orbit der Erde?
Das ist auch eine Option. Das ist ja sicher ein Satellit, das zuständig ist für die Verbindungen zu interplanetaren Missionen. Da ist natürlich keine Wolke dazwischen. Und dann dieser Satellit durch die Nähe an der Erde
mit einer höheren Bandbreite. Und vor allem auch mit mehr Speicher.
Ja, ja, klar.
Gibt es so etwas schon?
Im Moment nein. Im Moment
aber das ist so eine Überlegung, dass man das machen könnte.
Ja, sicher. Es gibt sogar zwei Parteien. Ja, diejenigen, die sagen, ja, mit Bodenteleskopen funktioniert das ganz gut. Mhm. Und wir bauen diese schönen Teleskopen zum Beispiel auf der Kanarischen Insel oder Hawaii oder Chile. Ja? Also schöne Gegend.
Strand in der Nähe, ja, passt
genau,
schon.
Genau. Und andere, die sagen, nö, braucht man einen Satelliten. Ich mache Scherze. Aber es sind nicht Überlegungen, es sind wirklich Bereiche, wo viele Leute jetzt arbeiten. Und es ist bestimmt, es kommt in der Zukunft. Ich würde sagen, wir sind noch weit weg. Die KA zum Beispiel ist noch nicht akzeptiert worden.
Ja.
Die kommt und danach kommt die optische.
Aber es gibt dann auch noch gar nicht so viele Teleskope, die überhaupt in diesem KA-Band arbeiten können, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, als wir hier über das S-Track-Netzwerk gesprochen haben, da ist ja, sagen wir mal, der Wandel zum X-Band, das ist ja das, was jetzt gerade eigentlich auf der Agenda steht.
Ja, eigentlich, okay. Wenn wir reden interplanetar, haben wir, es ist schon passiert. Die erste Antenne, die wir gebaut haben in Australien, also interplanetar heißt große Antenne, 35 Meter.
Diese dicken Schüsseln.
Genau. Im Fall von ESA, wir haben drei Antennen jetzt gebaut in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren. In Australien die erste.
In Perth.
In Perth. Mhm. Eigentlich New Norcia ist 150 Kilometer nördlich von Perth. Die wurde für S-Band und X-Band gebaut. Mhm. Jetzt ist die S-Band weg. Raus. Besonders weil unsere Mobiltelefone benutzen die S-Band. Mhm. Und natürlich, wenn man bei der ITU, diese internationale Telekommunikationsorganisation, ein Konflikt hat zwischen Weltraumforschung und Mobilfunk, guess who wins? Ja. Das heißt, wir mussten weg. Ja?
Okay.
Die S-Band ist jetzt Geschichte. Wir benutzen das immer noch. Rosetta hat S-Band, aber als Emergency. Ja, das heißt,
als Backup.
Normalerweise benutzen wir X-Band. Dann wurde die Cebreros-Antenne gebaut in Spanien. Mit X-Band, also keine S-Band. Mhm. Das war schon vorbei. Es war vor 5 Jahre später. X-Band und KA.
Ah, ja.
Im Moment haben wir KA-Empfang, also kein KA-Senden. Aber okay, das ist nicht so wichtig. Empfang ist wichtiger.
Weil Senden ist ja im Wesentlichen Telekommando, das ist gar keine hohe Datenrate.
Genau. Okay. Brauchen wir wirklich nicht so viel. Mhm. Dritte Bodenstation, gerade nagelneu. Ja, wir fangen an, jetzt im Januar das zu benutzen. Sie wurde Mitte Dezember so eingeweiht. In Argentinien, Malargue heißt das, auch X-Band. KA-Band in Empfang.
Aha, okay.
Also wir sind bereit mit KA, aber keine Sonden bis der Start von Baby Colombo. Das ist.
Aber es gibt sozusagen nur diese beiden Antennen. Dann.
Ja.
Okay.
Die NASA hat in ihrem die drei Komplexe, die haben viel mehr Antennen. Und die NASA hat in jeder eine Antenne, die KA, mindestens eine Antenne,
die KA. Und die kann auch mit verwendet werden im Rahmen der internationalen
Das
Kooperation ist das ja selbstverständlich.
Ja.
Ja. So, 2017 geht's los, wenn alles klappt. Das weiß man ja vorher immer nicht so genau. Kann ja irgendwas passieren. Braucht nur irgendeine Rakete oder ein Raketensystem ein Problem zu haben. Ja. Schon verschiebt sich das für alle Beteiligten. Ich glaube, geplant ist es aber eine amerikanische Rakete zum Start zu nehmen. Ja. Eine Delta-Rakete, glaube ich.
Genau.
Aber es gibt auch ein Backup.
Wir haben immer, also seitdem wir ganze Missionen verschieben mussten, weil eben nur ein Problem mit eine bestimmte Serie von Raketen gab, dann hat die ESA so darauf bestanden, jede Mission muss geplant werden mit einem Backup-Träger.
Ja.
Und wir arbeiten jetzt mit Ariane 5 als Backup-Träger. Warum Backup? Weil das kostet Geld. Diese internationale Kooperation mit den Amerikanern, kriegen wir diese Rakete umsonst. Ja, wir liefern wissenschaftliche Ergebnisse. Das ist sowieso interessant. Ja, also die Wissenschaft ist eine globale Community. Wir liefern Daten, wir tragen ein paar Instrumente der Amerikaner mit uns, mhm, und sie geben uns zum Beispiel die Rakete. Das, mhm, ist gut für das Projekt, für die internationale Kooperation. Wenn das schief geht, dann müssen wir uns selbst eine Rakete kaufen. Das kann nur die Ariane 5 in diesem Fall, diese Mission bis zur Sonne zu bringen. Man braucht eine sehr starke, mhm, Rakete. Ja, das wird eine Menge Geld kosten. Natürlich, in einem Extremfall wird das gemacht. Ja, und wenn die Mission schon bereit ist und dann die Rakete nicht da ist oder die Kooperation platzt, ich glaube nicht.
Aber was hat denn das für Auswirkungen auf die Missionsplanung? Ich meine, wenn man jetzt in den USA startet, dann geht es wahrscheinlich von Cape Canaveral los. Das ist ja dann ein ganz anderer Startpunkt, als wenn man jetzt in Kourou startet, weiß nicht, wie viel das ausmacht. Aber letzten Endes bei so einem haarklein ausgerechneten Gesamtkurs ist das doch auch schon ein Unterschied in Bezug auf Geschwindigkeit, die man erzielt etc.
Absolut. Also im Moment, die Leute wie der Markus Landgraf, nicht in diesem Fall, ist ein Kollege von ihm, mhm, arbeiten an verschiedene Trajectories, also
verschiedene Wegrouten,
Wege, ja. Und die, es gibt einige, also die sind abhängig von Starttag. Also es gibt Möglichkeiten im Januar 2017, es gibt Möglichkeit später in dem Jahr, es gibt Möglichkeit in 2018. Also wir haben verschiedene Zeitfenster, wo wir starten können.
Weil die Konstellation der einzelnen Planeten untereinander wichtig ist.
Genau. Also wir müssen auf einen bestimmten Planeten zielen, normalerweise in diesem Fall Venus. Mhm. Da haben wir keine große Auswahl. Aber es gibt Zeitfenster. Sagen wir, ein bis zweimal im Jahr kann man das tun. Mhm.
Und wie eng ist das Zeitfenster?
Es ist relativ, wie viel, also es gibt immer bei jedem Zeitpunkt, bei jeder Lösung, bei jedem Weg, das wir gefunden haben, gibt es einen Zeitpunkt, das ideell ist. Und dann um diesen Zeitpunkt fängt man an, weniger effizient zu fliegen. Das heißt, man braucht mehr, man hat weniger Schub von der Rakete, also nicht in der richtigen Richtung, oder man braucht mehr, also im Prinzip kann man weniger Masse ins All bringen.
Ja.
Ja? Und wir planen normalerweise 30 Tage. Das heißt, es gibt einen ideellen Punkt und wir planen 15 Tage vorher, 15 Tage danach, um zu vermeiden, also es ist eine Daumenregel.
Ja,
30 Tage sind normalerweise gut, um die...
Das heißt, man hat letzten Endes so eine Karte, wo man sagt, okay, wir könnten innerhalb dieser 30 Tage starten, aber wenn wir, sagen wir mal, um 10 Tage verschoben werden, dann haben wir schon die und die Einbuße, müssen gegebenenfalls auch noch mit weniger Treibstoff starten etc.
Genau.
Und dann muss irgendjemand entscheiden, okay, machen wir das jetzt oder warten wir noch ein halbes Jahr.
Genau. Was wollte ich sagen? Ja. Also die Abhängigkeit von Starttag oder Zeitpunkt, aber auch von der Rakete. Die Rakete hat nicht nur einen unterschiedlichen geografischen Startpunkt, sondern auch verschiedene Performance, also Leistung. Man muss die ganze Trajectory wieder kalkulieren.
Nichts ist austauschbar. Nichts ist ohne weiteres austauschbar.
Absolut, absolut.
Man muss wirklich
einrichten. Ja, und wenn bei uns in der ESO, bei jeder Mission wird in dieser Studienphase, das jetzt schon vorbei ist, wird ein bestimmtes Dokument geschrieben werden, das heißt CREMA, Consolidated Report on Mission Analysis, also die Analyse der Mission. Und bei einfache Mission kommt eine Umlaufbahn, ja, man fliegt um die Erde, ein Telekom-Satellit oder so, ganz einfach. Bei so einer Mission wie Solar Orbiter haben wir 5 oder 6 verschiedene Missionen in dem gleichen Dokument, verschiedene Trägerrakete, verschiedene Startpunkte und so weiter. Muss man das tun. Und dann gibt es der Tag, wo die sagen, ah, jetzt Ende dieser Mission fängt die neue an, ja? Während der Vorbereitung. Ja, das ist, ja, das macht das Leben interessant.
Ja, und das ist ja auch immer die Herausforderung bei diesen Missionen. Ich merke das immer wieder bei den Gesprächen, wie eigentlich auch so diese Komplexität der Aufgabe, das hohe Risiko natürlich auch, was man dabei hat, die große Anspannung, wenn es dann soweit ist, beziehungsweise auch so die schwierigen Momente, wenn mal wieder was gerettet werden muss. Gerade hier im letzten Gespräch mit Markus Kirsch haben wir über diese Phase gesprochen, wo XMM Newton 8 Tage nicht zu erreichen war und wo dann auch wirklich das Team, das kann ich mir gut vorstellen, ja, also das ist wirklich auch alle unglaublich belastet, weil einfach so viel dran hängt, aber dann eben auch so die Freude, dann eine Lösung gefunden zu haben, die er dann am Ende auch gegriffen hat, das sind wahrscheinlich unbeschreibliche Momente, oder?
Ja, ja. Also bei, das ist das Schönste, in Mission Operations zu arbeiten. Man ist da an die Front, ja, und alles passiert da am Ende. Die Fehler, die gemacht wurden, vielleicht vor 10 Jahren bei anderen oder bei uns selbst, am Ende kommen in diesem Moment, ja, und wir zahlen alle Fehler, nicht nur unsere, sondern auch die Fehler der Entwickler, die Fehler der Wissenschaftler, und wir müssen Lösungen finden. Es ist unglaublich, und das ist wirklich eine schöne Eigenschaft unserer Arbeit, unglaublich, wie kreativ die Leute werden können, wenn sie in eine ganz neue Schwierigkeit stecken. Ja? Und eine ganze Mission kann wieder programmiert werden, ohne dass, also wir machen Sachen mit den Satelliten, die vor dem Start undenkbar wären. Als Beispiel, wir fliegen Cluster. Cluster sind 4 Satelliten, sehr einfache Satelliten, sind praktisch Zylinder, die um sich selbst drehen, also mit den Solarzellen um der Oberfläche des Zylinders. Und ja, die sind sehr alt. Die fliegen 2-mal im Jahr in der Schatten der Erde. Und die haben Batterien dafür. Die Batterien sind alle kaputt. Ja, was machen wir jetzt? Die Satelliten sterben in dieser Schatten praktisch. Alles wird automatisch ausgeschaltet, kein Strom mehr. Aber dann kommen die raus wieder. Die sind stabil, weil sie sich um sich selbst drehen. Mhm. Die kommen raus aus der Schatten und die Computer langsam, nicht ganz sauber, wieder starten, ja. Und unsere Leute am Boden haben neue Prozeduren entwickeln für die Vorbereitung. Also, die schalten alle Relais und alles Computer vor diesem Schattenphase in eine bestimmte Konfiguration, die die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass nach der Schattenphase die Computer wieder einschalten. Und das machen wir mit 4 Satelliten, Dutzende von Eclipses, also von diesen Schattenphasen pro Jahr, und das funktioniert. Die Satelliten wurden mit Batterien gebaut. Hätten wir vor 10 Jahren vor dem Start gesagt, ja, diese Batterien benutzen wir nicht. Ja, die Leute hätten gesagt, ihr seid verrückt. Ja. Es funktioniert ganz gut. Ja. Und die Leute werden so kreativ und so, also es ist fantastisch.
Ja, ja, es ist bewundernswert, weil auch so viel so viel gerettet werden kann. Also, ja. Und also einerseits das Verhindern, dass etwas scheitert, andererseits auch das Verlängern von Missionen.
Ja, du erwähnst hast von dem Markus Kirch, diese XMM-Fehler, das ist das Schlimmste, das uns passieren kann, dass wir die Signale verlieren. Das ist, ich habe das schon gesagt, das der Albtraum von einem Mission Controller. Ich habe kein Signal, da kann ich nichts tun. Und ich versuche, das Signal wieder zu kriegen, aber ich weiß nicht, weil alles, was ich mache, habe ich keine Ahnung, ob das was bewirkt, ob das empfangen wird oder nicht. Ich verliere sehr schnell die Übersicht. Also sowas ist das Schlimmste, das uns passieren kann. In alle anderen Fällen, wenn ich ein Signal, nur eine schwache Radiowelle kriege, auch keine Telemetrie, dann weiß ich, dass ich was damit tun kann, ja. Und es ist neulich auch bei Cluster passiert, diese Mission, die jetzt mit ohne Batterien passiert. Manchmal, die kommen raus aus den Schatten und die haben einen Computer in einen Zustand, der praktisch nur bestimmte Kommandos kriegt und nur ein Signal, ein Carrier, also ein Tu, so schickt. Ja? Nichts weiteres. Das erste Mal, dass es passiert wurde, wir haben 28 Stunden unsere Ingenieure, also ohne Unterbrechung gearbeitet, um zu verstehen, was passiert wurde. Dann haben die das verstanden. Die haben eine Prozedur entwickelt. Es ist weiter 5-mal passiert und in einer halben Stunde haben wir alles gelöst. Ja? Also das ist so eine was kann ich sagen? Ja.
Große Befriedigung. Ja, bei es der ist Arbeit eine Befriedigung. Auf jeden Fall,
genau,
ne?
Genau,
ja, ja,
genau.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also am Ende, nach den 48 Stunden kommt man nach Hause und man sagt, Gott, ich habe was wirklich bewirkt.
Ich hab was gerettet.
Ja, die Welt gerettet. Ja, man hat so ein, ja, es sind kleine Maschinen, aber es ist unsere Welt,
ja,
oder?
Ja. Ja. Ich meine, es hängt sehr auch so viel Wissen und Erkenntnisse an diesen Geräten manchmal dran.
Ja. Wir dürfen auch nicht so viel diese Geräte zu wichtig machen. Ja? Aber für uns sind die auch sehr, sehr wichtig. Die sind teuer. Die sind auch natürlich sehr nützlich. Aber zum Beispiel, es gibt keine Menschen an Bord. Ja, ich glaube, es gibt Leute, die eine ähnliche Arbeit wie wir haben. Ja, aber da haben die Menschen unter ihre Hände. Ja,
ich glaube, keine Menschen sterben, aber wenn ich an die Wissenschaftler denke, unter Umständen ihr Lebenswerk einbüßen, natürlich. Das ist schon ein bisschen. Ja, jetzt mal eigentlich schon durch. Vielleicht zum Schluss noch mal kurz auf den Solar Orbiter zurück. 2017 geht's los. Wie lange wird das Gerät unterwegs sein?
Wir hoffen, also zuerst diese erste Phase, wo wir schon Wissenschaft machen, aber es ist die Reise dahin, dauert 3 bis 4 Jahre, abhängig von der Umlaufbahn, dass wir wählen werden. Und dann planen wir auch ungefähr 3,5 Jahren Basiswissenschaftsmission mit einer möglichen Verlängerung von noch 2 oder 3 Jahren und dann vielleicht weitere. Also sagen wir die Hälfte unterwegs, die Hälfte Wissenschaft, also Remote Sensing Wissenschaft und dann eine Verlängerung weiter. Das ist eine gute und lange Mission. Wird bis in den Mitte der nächsten Jahrzehnten noch sehr gut funktionieren.
Ja, also wir müssen noch ein bisschen warten. Aber dann gibt es so mit der aktuellen Kameratechnologie bestimmt sehr atemberaubende Fotografie und sonstige Analyse der Sonne. Ja, Paolo, ich sag mal vielen Dank.
Bitteschön.
Das war ein schöner Einstieg hier in die Mission Solar Orbiter. In ein paar Jahren geht's los, wenn denn alles klappt. Was wir natürlich hoffen und erwarten.
Es wird klappen.
Es wird klappen, ja. Ich bin überzeugt, dass zumindest wenn Probleme sich in den Weg stellen, dass es hier genug Leute gibt, die Tag und Nacht daran arbeiten werden, das
zum Laufen zu bringen.
Mit Begeisterung. Genau. Gut, das war's hier, Raumzeit 52. Vielen Dank auch fürs Zuhören und ich sage Tschüss und bis bald bei Raumzeit.